Herzlich willkommen zum Podcast der Kleinen Zeitung. Wir sprechen hier darüber, was Klagenfurt und Villach bewegt. Heute über regionalen Tourismus und den Gast, den wir in den größten Städten Kärntens haben wollen. Am 7. November findet im Casineum in Fellen der Tourismustag 2019 statt. Heimische Touristiker gehen mit stagnierenden Nächtigungszahlen in diese Veranstaltung und sie stehen zugleich vor großen Herausforderungen. Digitalisierung und Nachhaltigkeit werden die Schlagwörter im Tourismus in den kommenden Jahren, Jahrzehnten sein. Welche Hausaufgaben haben sich dadurch ergeben? Darüber sprechen wir im heutigen Podcast mit Wörthersee-Touristiker Roland Zint und mit Georg Overs, Tourismuschef der Region Villach-Farkassee-Ossiachassee. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ich spiele Ihnen die Frage gleich direkt zu. Welchen Gast wollen wir in Villach, welchen Gast wollen wir in Klagenfurt, Herr Zint?
Ich glaube, Gäste sind viel hybrider und den Gast per se gibt es ja nicht für die Zukunft. Ich glaube, ein Trend, der vielleicht ablesbar ist, dass es in Zukunft weniger um Märkte, also nationenspezifische Märkte gehen wird, sondern aus unserer Sicht mehr um so Absichtsgemeinschaften, also Menschen, die gleiche Interessen haben. Und die zu adressieren, wird unsere Herausforderung in der Zukunft sein. Das ist ein großer Paradigmenwechsel vielleicht. Hat man früher noch gesagt, welche Märkte bearbeiten wir, geht das immer mehr hin zu Menschen, die gleiche Idee vom Urlaub haben, eine gleiche Absicht haben, wenn sie den Urlaub buchen, wenn sie den Urlaub planen. Und das wird viel stärker eine Rolle spielen. Und in Zeiten der Digitalisierung ist das dann auch unabhängig davon, wo der Gast denn sitzt. Wenn der zu meiner Region passt und der herkommen will, weil wir ihm ein besonderes Erlebnis bieten können, das in seinem Wertekompass passt, dann wird es funktionieren, unabhängig von den Nationalitäten. Das sehen wir jetzt schon bei einigen Themen, die wir machen.
Also ist der Ansatzpunkt vielleicht auch eher, wie will die Destination sein, wie will der Wörthersee oder der Farkassee sein?
Genau, das halte ich für ganz wichtig, dass wir uns das ganz genau überlegen, was wir sein möchten, was wir verkörpern möchten und dass wir dann uns die Gäste suchen, die zu uns passen. Das klappt nicht immer logischerweise, aber ich denke, das ist schon der richtige Weg und da müssen wir Altes, Tradiertes auch mal über Bord werfen. Und da gibt es eben nicht den Deutschen, sondern da gibt es denjenigen, der genau das sucht, was wir suchen. Zum Beispiel für Lakebike den Mountainbiker, der zu einer Community gehören möchte. Und das muss man ganz anders angehen und das testen wir im Moment teilweise erfolgreich. Und dazu gehört natürlich auch, dass man auch mal wieder etwas sein lässt, was nicht funktioniert hat.
In einem sind sich alle Regionen einig, ist sich die Kärntenwerbung auch mit den Tourismusregionen einig. Das Thema Nachhaltigkeit ist das zentrale Thema der kommenden Jahre. Das ist auch in der Tourismusstrategie Plan D des Bundes verankert. Was ist nachhaltiger Tourismus, Herr Sint? Wie definiert er sich und wie finden wir ihn im Raum Wörthersee?
Ganz simpel ausgedrückt geht es wahrscheinlich darum zu sagen, benimm dich auch im Urlaub so oder lebe im Urlaub so, wie du es in deinem Umfeld haben möchtest, wie du dich selbst kümmerst um Umwelt, um soziales Miteinander etc. Also es hat sehr, sehr viele Aspekte und ich würde nicht nur sagen, dass Nachhaltigkeit so ein Trend für den Tourismus der Zukunft ist, sondern ich glaube, wir leben im Zeitalter der Achtsamkeit und beginnend auch der Nachhaltigkeit, wo wir uns endlich bewusst werden, dass diese Kugel, auf der wir leben, enden wollende Ressourcen hat. Und das ist nicht nur spezifisch für den Urlaub, sondern das ist genauso fürs allgemeine Leben. Und darauf gilt es, Rücksicht zu nehmen. Und ich denke, man wird sehr deutlich unterscheiden in Zukunft zwischen Dichtezonen, wo man intensiver touristisch werkelt, und Zonen, wo man sagt, die nehmen wir vielleicht ganz bewusst ein bisschen außen vor, die lassen wir vielleicht ein bisschen zurück als Reserve für uns und für die Einheimischen. Und ich glaube, diese Koexistenz von diesen beiden Dingen muss sehr, sehr wohl überlegt sein. Und das ist der Hauptgrund der Nachhaltigkeit.
Aber was bedeutet das konkret für das touristische Angebot?
Naja.
Wie wird es gelebt? Wie setzt es sich zusammen? Welche Aufgaben haben die Touristiker damit?
Und die Touristiker werden in dem Sinn aus meiner Warte, was nicht wieder Georg das dann sieht, aber viel mehr zu managern für einen Raum. Also wir müssen uns viel mehr darum kümmern, welches Angebot der Raum bietet. So wie ich schon gesagt habe, es wird sehr intensiv genutzte Räume geben und dann wieder weniger intensiv genutzte Räume. Die Sektoren, die einzelnen werden zusammenarbeiten müssen in der Zukunft. Im Plan D ist ja groß die Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Tourismus beschrieben. Und ich glaube, so sektorenübergreifende Zusammenarbeit hat da die größten Auswirkungen für die Zukunft. oder?
Ja. Unsere Rolle hat sich ja massiv geändert. Viele sagen ja immer noch, wir sind nur für die Werbung zuständig. Das stimmt nicht. Wir gestalten Erlebnisräume. Wir haben Erlebnisraummanager an Bord, die das auch tun. Und wir halten das für ganz entscheidend, weil nur so kannst du ja Einfluss nehmen. Und was wir feststellen, zum Beispiel im Bereich Mobilität, ist, dass die Gäste oftmals auch Dinge ausprobieren möchten im Urlaub. Es hat mit den Elektroautos angefangen, jetzt lässt es damit weiter, dass sie einfach mal das Auto stehen lassen eine Woche und dann müssen wir Angebote bieten. Das ist unsere Chance, sie testen im Urlaub mal die Nachhaltigkeit, vielleicht auch für zu Hause.
Kann man mit ruhigem Gewissen dem Touristen sagen, kommt's nach Kärnten, kommt's an den Farkasee in Ihrem Fall zum Beispiel und nutzt die Öffis, so dass ihr euch von See zu Stadt bewegt und wieder retour?
Nicht überall, muss man dazu sagen, aber wenn man ihn intensiv berät und die richtigen Standorte anbietet, geht es bei uns an den Seen schon inzwischen, dank der Mobilitätskonzepte, die wir für fast ganz Kärnten gemeinsam mit den anderen Regionen und der Kärntenwerbung umsetzen. Aber natürlich nicht überall und das wird auch nicht dazu kommen.
Nachhaltigkeit und Tourismus schlägt sich ja dann auch immer wieder. Viele sagen, geht nachhaltiger Tourismus überhaupt? Wie nachhaltig kann es sein, wenn die Reisen immer kürzer werden? Die Aufenthaltsdauer sinkt ja auch und sich die Wege dann natürlich erhöhen.
Das ist immer ein Thema, oder? Aber das ist kein von uns gemachtes Problem, sondern das ist ein globaler Trend. Mhm. Deswegen habe ich auch gesagt, Entschuldigung, dass das vielmehr auch zu tun hat mit Lebensstil und mit dem, wie Menschen denn überhaupt leben. Und dass sich die Nachhaltigkeit, die im privaten Lebe dann auch auf die Urlaubsplanung und auf das, wie ich den Urlaub verbringen möchte, übertragt. Und man sieht es schon, oder? Die Menschen sind zurückhaltender, was Flugreisen oder lange Flugreisen anbelangt. Der Trend zum Kurzurlaub ist nicht mehr ganz so stark spürbar wie noch vor 5 Jahren zum Beispiel, wo das ist rasant in die Richtung gegangen. Das schwächt sich ein bisschen ab, man plant da ein bisschen bewusster. Aber nichtsdestotrotz müssen wir da Realität ins Auge schauen. Im Moment sind wir in Kärnten nicht Haupturlaubsland, sondern immer noch Zweit-, Dritt-, Viert-Urlaubsland. Also die Anzahl der Menschen, die ihren Haupturlaub im Jahr bei uns verbringen, geht zurück. Und da gilt es aber wiederum, das was der Georg auch gesagt hat, dass wir Erlebnisangebote schaffen und dass wir das richtige Angebot bieten, um eben die Gäste zu kriegen. Weil es gibt auch ein Sprichwort, das heißt, man kriegt immer die Gäste, um die man sich bewirbt.
Mhm. Ah, da kommt in meinen Kopf jetzt natürlich der GTI-Fahrer, um den wir uns nicht dezidiert bemühen und vor allem die Anrainer am Farkasee das nicht tun und wo man dann ja auch gewillt sein müsste zu sagen, der passt nicht in unser Konzept. So einfach ist es nicht, Herr Obers.
Ja, so einfach ist es wirklich nicht, weil sich dieser Markt selber organisiert und wir dennoch, finde ich, unser Verhalten ziemlich angepasst haben. Vor ein paar Jahren, als ich gekommen bin, hat man sich noch über Strafzettel furchtbar aufgeregt. Was ist das für ein Signal? Heute fordern wir härtere Strafen und die harte Umsetzung. Und wir fordern speziell am Farkasee die Politik auf, keine weiteren Events mehr zuzulassen und die Events, wo man auch weglassen kann, zum Beispiel auf dem Bauernmarktgelände, einfach mal wegzulassen. Tun uns das schwer damit, weil die Politik sich schwer damit tut. Wir gehen sogar auf Unternehmer zu und sagen, wo es geht, lass mal das bleiben. Also ich denke schon, dass wir da in letzter Zeit Akzente gesetzt haben und man kann natürlich auch nicht von der Branche erwarten selber, dass sie Wertschöpfung lässt, weil im Prinzip zur Nachhaltigkeit zählt auch die wirtschaftliche Entwicklung und wir brauchen noch einen ganzen Kraftakt, um im Mai so viele Gäste herzubringen, wie GTI das tut. Und noch einmal, wir haben nicht die Möglichkeit, das abzudrehen, wir haben nur Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Das ist in Zeiten der sozialen Medien echt schwierig. Die Politik hätte vielleicht andere Möglichkeiten, die hat der Tourismus selber nicht.
Hätte der Tourismus die Möglichkeit, würde er das GTI-Treffen abdrehen? Kann man auf den Gast verzichten?
Unsere Unternehmer sagen mehrheitlich im Moment nicht, wobei die Mehrheit etwas kleiner geworden ist.
Es gibt jetzt auch inzwischen schon Unternehmer, die sagen, ich lasse die GTI-Fahrer nicht mehr in mein Haus, weil dadurch andere Gäste nicht kommen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich einige, die sagen, wie sie es auch schon gesagt haben, wir können auf diesen Gast nicht verzichten. Sollte der Tourismus an sich hier eine einheitlichere Linie fahren?
Ja, kann er nicht. Demokratie zählt für mich auch zur Nachhaltigkeit und unsere Tourismusverbände sind demokratisch organisiert.
Das GTI-Treffen ist eines dieser Events und dieser Veranstaltungskultur, die man immer mehr schaffen will, auch um attraktiv zu sein als Urlaubsland. Die Seilbahn über dem Wörthersee wäre eine andere solche Idee gewesen. Herr Sindt, ist das mit dem Thema nachhaltiger Tourismus vertretbar?
Auf jeden Fall. Schauen Sie sich die Diskussionen in den Städten an. Überall werden Stadtseilbahnen diskutiert, um die, um den Verkehrsstau in den Städten zu lösen. Also die ökologischen Vorteile einer Seilbahn sind unbestritten. Auch Auswirkungen auf Besucherlenkungsmöglichkeiten, auch Auswirkungen auf die Attraktivität eines Standorts, auch Auswirkungen auf die Verdichtung von Räumen. Das ist alles nachweisbar. Das ist auch rechenbar. Also, und wenn man sich anschaut, dass jetzt im Moment die 350.000 Besucher auf dem Pyramidenkogel größtenteils in BKWs kommen, dann würde das schon einiges substituieren, natürlich auch wieder an Nahverkehr. Das Zweite ist, wenn Sie sich das anschauen, auf der Südseite des Wörthers ist im Kölschacher Seental sind über 300.000 Campinggäste. Jedes Mal, wenn die auf die Nordseite des Sees wollen, fahren die rund um den See. Plötzlich hätte ich eine Anbindung. Eine zusätzliche Geschichte wäre gewesen, dass wir eine Pendelschifffahrt am Südufer bekommen hätten zwischen Maria Wörth oder Reifnitz und der Halbinsel in Börtschach. Sehr schnelle Verbindung. Plötzlich komme ich leicht über den See, leicht aufs Nordufer. Auch für schnelle Besorgungen, für einen Kaffee, kurze Ausflüge für die Gäste, die im Sommer da sind. Von Nord nach Süd, man hätte wieder die Möglichkeit gehabt, eine eh schon verdichtete Zone, weil Natur pur wird am Wörthersee nicht mehr gehen. Dazu ist der Wörthersee zu intensiv genutzt. Das auch noch dementsprechend zu attraktivieren und auch die Seite des Pyramidenkugels herunter noch einmal zu attraktivieren. Also wer mich kennt, weiß, ich war immer jemand, der gesagt hat, ich sehe mehr Chancen als Risiken in diesem Projekt und das sehe ich nach wie vor so.
Wie weit ist das Projekt oder in welcher Phase der Diskussion aktuell?
Die Phase in der Diskussion ist jetzt die, dass im Gemeinderat in Börtschach beschlossen wurde, dass wenn ein baureifes Projekt vorliegt, die Bevölkerung darüber entscheiden muss. Bin mir nicht sicher, ob man nicht mit einer dementsprechenden Aufbereitung sowas auch gewinnen könnte, also positiv abstimmen könnte. Allerdings wurde durch das Thema, dass meistens die Schreier mehr Raum kriegen als die Befürworter sind oder dass die Schreier schneller aufstehen wie Befürworter von einem Projekt, dass einige Projekte aber gesagt haben, in der derzeitigen Situation und unter den derzeitigen Rahmenbedingungen können Sie sich das nur schwerlich vorstellen. Aber ich muss nur einen Satz dazu sagen, wir hätten auch Nachfolgeinvestitionen gehabt. Sie wissen, wir brauchen trotzdem Investitionen in Infrastrukturen, Erlebnisinfrastrukturen. Und wir haben mindestens 5 potenzielle Investoren an der Hand gehabt, die uns gesagt haben, wenn dieses Thema kommt und wir wissen, dass auch die Grundfrequenz steigt, dann können wir uns vorstellen, auch in Infrastrukturen zu investieren. Und das ist schade, dass diese Effekte dann alle nicht zum Tragen kommen.
Das ist dann immer, sind dann immer die Seitenanrainer und Unternehmer, die sich da nicht einig werden. Herr Obers und Farkasee, ist das Thema ja noch einmal sensibler. Der Wörthersee ist da schon mehr an Belebung gewöhnt. Der Farkasee ist sehr ruhig und es war ja auch vom Tabor runter auch eine Seilbahn oder ein Flying Fox im Gespräch. Der Aufschrei war relativ schnell da.
Darf ich noch schnell zum Wörthersee was sagen, zur Seilbahn? Wir schauen immer Mobilität als Transport an und das wäre mehr als Transport, das wäre sexy. Ja, das ist was Hochattraktives, mit Schiff oder Seilbahn über einen See zu fahren. Und es wäre für ganz Kärnten gut, auch für unsere Gäste, weil sie dann endlich auch mit einer Kombination aus Zug, S-Bahn auch zum Pyramidenkogel kommen könnten. Und das würde ich für ganz Kärnten für hochinteressant halten, dass wir so etwas noch stärker in die Auslage stellen können. Weil ich denke, Kärnten ist so klein, dass wir immer auch in ganz Kärnten denken sollten. Was den Farkasee angeht, ja, er ist abseits der Autotreffen ist er ein ruhiger See, so ist es auch geplant. Wir versuchen ihn ganzjährig zu beleben, zum Beispiel im Strandbad Drobolach, wo der Tourismusverband gemeinsam mit der Region und der Stadt nächstes Jahr auch eine Gastronomie hinbauen wird. Und das muss einfach auch das Ziel sein, dass wir den See stärker erlebbar machen. Schon jetzt kann man an dieser Stelle ganzjährig an den See und jetzt in den wunderschönen letzten Wochen haben das die Leute auch genutzt. Das macht Mut und da müssen wir weiter ansetzen. Und ansonsten müssen wir dran denken, dass die Seen oftmals nur Kulisse sind. Bei uns eine wunderschöne Kulisse übrigens und dann auch den See von der weiteren Distanz führen. Und da könnte zum Beispiel der Tabor mit einem ganzjährigen Angebot auch glänzen. Und das würde ich für wichtiger halten als ein Flying Fox, wenn ich einfach dort oben ganzjährig hochwandern kann und dort meinen Kaffee, meinen weißen Spritzer genießen kann. Ich glaube, wir brauchen auch im Sinne der Nachhaltigkeit nicht überall Events oder irgendwelche Attraktionen, Highspeed. Es ist eher Lowspeed gefragt im Moment.
Mhm. Aber ich würde gerne was ergänzen, das uns vielleicht eh ein anderes Thema bringt, aber Sie haben am Anfang die stagnierenden Nächtigungszahlen angesprochen. Das ist immer, liegt ja immer ein bisschen im Auge des Betrachters, oder? Am Wörthersee haben wir in den letzten 15 Jahren ein Viertel der Betten verloren. Also wir haben ein Viertel weniger Betten, haben trotzdem 2018 ein 10-Jahres-Hoch gehabt der Übernachtung mit wesentlich weniger Betten. Das heißt, wir lasten die Betten besser aus. So kann man es auch sehen. Aber auf der anderen Seite haben wir ein Riesenproblem, wenn wir neue Qualitätsbetten brauchen. Und da kommt wieder diese Geschichte ins Spiel, über die wir jetzt gerade reden, wenn wir den Raum attraktivieren können, den mit dementsprechenden Erlebnisangeboten ausstatten können, dass die Frequenz steigt, dann haben wir ein besseres Argument, Investoren gegenüber zu sagen, schau, bau doch ein gewerbliches Bett und nicht wieder Apartments, die du irgendwie verkaufst. Und das ist das größte Problem, weil wenn die Entwicklung mit den Apartmentbauten so weitergeht, wie sie ist, dann wird die Diskrepanz zwischen dem quasi Einheimischen, vielleicht auch nur Zweitwohnungseinheimischen, aber dem Anrainer und dem Touristen, dann wird dieses Problem größer. Und im Moment fehlen uns tatsächlich aufgrund der Infrastrukturschwäche teilweise und aufgrund der mangelnden Frequenz die Möglichkeit, am Investor zu sagen, bitte bau doch ein gewerbliches Bett.
Bringt uns tatsächlich zu einem weiteren Thema, das alles andere als nachhaltig ist, nämlich der Bauboom rund um die Seen. Farkassee ist verbaut, Wörthersee ist verbaut, ist kein Geheimnis für Einheimische, äußerst schwierig. Wie stehen Sie zum Thema Bauverbot, jetzt nicht im Sinne von Betten, wie Sie es schon gesagt haben, sondern eben Apartmentnutzung zum Beispiel? Oder?
Ja, jede Form des Tourismus, den wir in Kärnten haben, ist nachhaltiger als dieser Zweitwohnungsbau. Und das wird lange dauern, bis man das zurückdrehen kann. Ich habe eben eine Initiative genannt, ich weise schon darauf hin, es gibt noch Campingplätze, sehr viele direkt am See, auch Hotels direkt am See. Und das ist das Wichtigste, dass das auch erhalten bleibt, weil alles andere wäre Wahnsinn, weil es nicht nachhaltig ist und nicht dazu führt, dass wir uns touristisch oder auch wirtschaftlich weiterentwickeln können, wenn wir zu reinen Wohngebieten an den Seen werden.
Aber der Prozess in Velden, glaube ich, war mustergültig, den man angestoßen hat mit dem Baustopp, aber der bezieht sich überall auf die erste Reihe. Wer mal sehen will, wie sich das entwickeln kann, sollte einmal an den Zürichsee fahren. Dort hat man die Apartmentbauten bis in die fünfte Reihe. Und wenn man sich die Bautätigkeiten an den Seen jetzt anschaut, dann sieht man, dass gerade jetzt intensiver diese zweite Reihe entwickelt wird. Und da sehe ich, wenn wir nicht Argumente für andere Nutzung kriegen, da sehe ich schon eine Problematik für die Zukunft.
Protestiert der Tourismus hier laut genug? Ich denke hier zum Beispiel auch an den Weißen See, der ja noch einer der naturbelassensten Seen ist. Sogar hier gibt es mittlerweile auch schon Chaletbauten, die auffällig sind, die ins Auge stechen. Könnte man hier oder sollte man hier nicht noch lauter protestieren dagegen, wenn man schon weiß, dass es ein Problem darstellt?
Wenn die touristische Nutzung von solchen Projekten gewährleistet ist, das gibt es ja auch. Gell? Also ich würde nicht immer sagen, Apartments per se sind zu verteufeln, weil der Urlaub in einem Apartment ist eine anerkannte Urlaubsform, gerade für Familien, oder? Solange ja touristische Nutzung garantieren kann, muss man immer sehr, sehr genau draufschauen und immer sehr objektiv versuchen, sehr objektiv zu werten. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, ich glaube, wir müssen als Touristiker schauen, und teilweise gelingt es uns auch, zumindest einen Platz am Tisch zu kriegen. Das heißt, wir versuchen in den meisten Gemeinden bei uns in den Bauausschüssen zumindest einen Platz zu kriegen, um mitreden zu können. Da geht es nicht einmal um Stimmrecht, sondern um die Möglichkeit, gehört zu werden. Das gelingt uns in einigen Orten schon recht gut und man sieht, dass da durchaus auch von den Entwicklern, aber auch von den Vertretern der Einheimischen, die da in den Gemeinderäten mit vertreten sind. Die Bürgerinitiativen werden immer wieder eingeladen zu diesen Themen. Dass da dann das gegenseitige Verständnis wächst und ich glaube, dass man dann auch mit Bauwerbern auf einer anderen Ebene diskutieren kann. Und das, glaube ich, wäre wichtig. Ich halte nicht sonderlich viel davon, dass man immer alles über die Medien gleich ausdruckt und überall Riesenartikel schreibt, der Tourismus protestiert oder ähnliches. Ich glaube, wichtig ist, dort mit dabei zu sein, wo die Entscheidungen letztendlich fallen. Und die fallen in den Gemeindestuben, in den Bauausschüssen.
Aber um nochmal zurück zu Ihrer Aussage zu kommen, Sie würden ein Bauverbot bis in die dritte, vierte, fünfte Reihe sinnvoll finden?
Verbote finde ich immer schlecht. Ich glaube, wir brauchen Argumente. Ich verstehe ja im Moment sogar einen Immobilienentwickler, der sagt, Entschuldigung bitte, ihr wirtschaftliches Interesse. Warum sollte ich eine Bewirtschaftungsform im Moment wählen, wo ich weniger Rendite sehe wie auf der anderen Seite. Das muss man ganz nüchtern einmal, wenn man sich auf den anderen Stuhl setzt, so betrachten. Ich glaube, wir brauchen andere Regulative im Sinne dessen, was denn machbar ist und welche Voraussetzungen zu erfüllen sind. Weil selbst, ich kann selbst in Bauverbotszonen im Moment mit Sidelettern und zusätzlichen Verträgen die Dinge aushebeln. Und dann schaut es zuerst sehr rosig aus und hinten noch gibt es Sideletters etc. Und dann ist es wieder alles für die Fisch. Ich glaube, wir brauchen eine Attraktivierung des Raumes, damit es wieder interessanter wird, ein gewerbliches Bett zu bauen.
Ich glaube, man braucht beides letztendlich. Attraktivierung, wir brauchen, sobald ein Grundstück frei wird, müssen wir uns mit engagieren, was dort entwickelt wird, im Positiven. Aber ich denke, die letzten Jahre haben eben gezeigt, was passiert, wenn man es der Bauwirtschaft überlässt. Und ich befürchte, angesichts der Zinsen, angesichts der Personalprobleme, die wir im Tourismus auch haben, müssen wir da Maßnahmen setzen, weil dann musst du einfach auch mal anders denken als bisher. Die freie Marktwirtschaft wird das nicht lösen.
Der Falkensee an sich ist da ja präventiv gesehen nicht mehr das Thema. Der Ossiacher See eher. Ist für Sie so ein stärkeres Regulativ am Ossiacher See vorstellbar, so dass man zum Beispiel hier wirklich noch eingreift und sagt, bauen in der ersten Reihe, zweiten Reihe, nein?
Also erstmal wird am Ossiacher See gerade enorm wieder investiert in die Hotellerie, auch in der ersten Reihe. In Annenheim zum Beispiel ein sehr, sehr vorbildliches Projekt, wo ja auch durchaus die Möglichkeit bestanden hat, dass dort Wohnungen entstehen. Am Eichenberghof, wo jetzt der Kaiserhof hingebaut wird, vor allem ein Hotelier. Wir haben in Bodensdorf das Strandbad quasi auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Einen ganzjährigen Seezugang wird nächstes Jahr entstehen. Am Steinhaus haben wir ein Grundstück freigemacht. Also ich sehe am Ossiacher See große Chancen und dort sind wir immer im Gespräch mit den 4 Gemeinden und ich glaube, viele Fehler sind dort nicht gemacht worden, warum auch immer. Und jetzt müssen wir schauen, dass die nicht noch gemacht werden und dass wir im Tourismus einfach für die Gäste und für die Bürger übrigens auch, die Villacher fahren sehr gerne an den Ossiacher See, um dort ganzjährig den See zu genießen.
Richten wir den Blick in Richtung Herbst oder zumindest weg vom Sommer. Nächstes Jahr klopfen die Herbstferien an. Der Tourismus ist da auch gefordert, die Saisonverlängerung hinzubekommen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel vor allem um den Falkensee, betrifft ja die anderen Seen auch, aber hier ist es halt plakativ, bewegt. Es haben die wenigsten Betriebe nach Ende September noch geöffnet. Wie ist das vorstellbar und mit welchen Rahmenbedingungen ist es vorstellbar, hier eine Saisonverlängerung zu erzielen?
Die Herbstferien kommen ja nicht vollkommen überraschend, gell? Die sind ja schon seit einigen Jahren in Planung. Einige tun jetzt so, als ob es ganz neu wäre. Also wir haben alle Erlebniskartangebote, also wo wir Einfluss haben, schon seit einigen Jahren bis Ende Oktober, Anfang November laufen. Die Gerlitzenbahn fährt auch schon länger bis 14. Oktober, bis an dem Wochenende. Wir reden gerade länger. Die Schifffahrt auf dem Ossiacher See bekommt ein zweites Schiff, wird nächstes Jahr auch bis Allerheiligen fahren. Also da haben wir schon einige Maßnahmen gesetzt und überreden und ich glaube, dass sich das jetzt schon ganz langsam entwickelt, aber wir dürfen nicht vergessen, mit was wir die letzten 50 Jahre geworben haben und das sind fast ausschließlich Sommerbilder, Badebilder und das ist in den Herzen der Gäste einfach drin und sobald du sagst Wandern im Herbst, ist es halt noch nicht in den Herzen drin und das wird der wahre Kraftakt bleiben. Und er ist nochmal dringend notwendig, weil wir vom Personal her mehr Ganzjahresauslastung brauchen und deswegen wird das der große Kampf werden. Hat aber auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun, weil wenn ich dann auch wieder an ganzjährige Auslastung von Ausflugszielen und übrigens auch von regionalen Produkten rede, wenn ich da so viele Spitzen habe wie bisher, wird das schwierig sein, ausschließlich in der Region einzukaufen. Also da müssen wir sehr ganzheitlich denken und ich stelle fest, dass wir das zunehmend tun.
Ist es für die Unternehmer rund um den See schon möglich, mit der aktuellen Buchungslage länger hin offen zu halten?
Es gibt Campingplätze, die haben letzte Woche erst zugemacht. Die haben vor einigen Jahren noch ganz früh zugemacht. Wir haben Hotelbetriebe und etliche kleine, die natürlich flexibler sind, die jetzt auch eben Vakanzen freistellen und feststellen, dass es geht. Aber das ist auf einem Niveau von 3-5% plus in jedem Jahr zu der Zeit. Aber trotz des schlechten Harley-Wochenendes hatten wir heuer zum Beispiel im September wesentlich mehr Gäste und fast 10% mehr auf Gemeinde Finkenstein. Also es geht schon, es verlängert sich schon und die Themen, die die Gäste gerade beschäftigen, wie Wandern und Radeln, die spielen uns natürlich in die Karten und das müssen wir nutzen.
Im Zusammenhang mit den Herbstferien 2020 wurden auch Leuchtturmprojekte gesucht aus den Tourismusregionen her sind. Was wurde da für die Region Klagenfurt eingereicht.
Für die Region Klagenfurt kann ich das nicht sagen, nachdem ich für den Wörthersee zuständig bin und Klagenfurt eigenständige Region ist. Aber wir haben ja schon zweimal im Digitalisierungsbereich Leuchtturmprojekte eingereicht. Wir wollten eigentlich ein schönes Projekt einreichen, sind aber im Moment noch an Behörden sozusagen gescheitert und konnten das Projekt jetzt nicht einreichen, um da nicht zu präjudizieren, werde ich jetzt nicht erwähnen, worum es gegangen ist, weil wir noch in Gesprächen sind. Aber es ist nicht immer nur von der Investition abhängig, wie wir gesehen haben, sondern auch von den Nutzungskonzepten, die rund um die Seen da sind. Aber ich glaube, es braucht für die Herbstferien, die übrigens in Deutschland schon länger existent sind, also auch nicht ganz überraschend, da muss ich dem Georg ganz deutlich recht geben, wir brauchen Erlebnisangebote. Ja, wir sind, wenn es um diese Zeit des Jahres geht, nicht in den Köpfen der Menschen. Wenn jemand an Wandern denkt, dann denkt er zuerst an einen Berg und nicht an einen See. Das heißt, wir brauchen Anker, um die Menschen einmal darauf aufmerksam zu machen, dass man da überhaupt herkommt zu der Zeit. Und ich glaube, das sind Maßnahmen, die gesetzt werden. Einerseits die Betriebe, die kommunizieren auch an ihre Stammgäste. Du kannst zu der Zeit auch zu mir kommen. Das ist ganz ein wesentlicher Bestandteil und einer der wichtigsten wahrscheinlich. Oder eben auch Dinge, die wir begonnen haben, wie mit dem Krimifest, mit ganz einem anderen Thema. Wiederum Leute, die sich für was interessieren, anzusprechen, zu sagen, komm doch zu mir, ich habe da 10 Tage Programm für dich. Das zu verbinden mit einer Schifffahrt, die bei uns auch bis Allerheiligen fahren wird, das zu verbinden mit den Wanderthemen, untertags unterwegs sein, am Abend noch ein bisschen Nahrung für die Seele. Also ich glaube, wir müssen nicht über das Thema, bei uns ist so schön in die Köpfe der Menschen, sondern einen Anker finden, wo wir die Menschen berühren, wo wir sagen, hey, das, was dir gefällt, das kannst du bei uns zu der Zeit sehr, sehr gut machen. Und das wird da Veränderung in der Kommunikation und wie ich Menschen anspreche, wie ich sie erreiche, nach sich ziehen. Und ganz am Anfang hat der Georg gesagt, man sieht uns oft nur als die Werber für irgendwas. Das sind wir eigentlich nicht mehr. Werbung ist ein Stück unserer Arbeit, aber die Hauptaufgabe ist zu überlegen, wie wir Menschen davon begeistern können, dass unsere Seen außer mit dem See direkt sonst auch noch eine hohe Lebensqualität haben, von der wir doch selber immer sprechen und sagen, bei uns ist so großartig, vor allem auch im Herbst.
Auch im Herbst und dann auch in den Winter hinein, wo man viel anbieten kann. Die Betriebe werden jetzt aufschreien und sagen, wie sollen wir das personaltechnisch das ganze Jahr über stemmen? Wie will man der Herausforderung begegnen? Das ist jetzt wieder ein...
Der Georg hat es gesagt, Personal ist eines der größten Themen und der größten Herausforderungen. Wir haben mit Job Delay eine der ersten Initiativen gesetzt für das Thema, wie kann ich einen Arbeitsraum attraktivieren, welche Zusatzleistungen gibt es, zum Beispiel kann unsere Pluscard auch für einen Mitarbeiter genutzt werden, um sie auch besser mit der Region bekannt zu machen und damit sie besser Bescheid wissen, wo sie denn arbeiten. Aber hätten Sie mir vor 2 Jahren gesagt, dass wir uns mit Mitarbeitern beschäftigen, hätte ich Ihnen damals wahrscheinlich noch gesagt, das ist ein Thema der Betriebe, aber ich glaube, mittlerweile müssen wir alle gemeinsam Anstrengungen dazu übernehmen, oder?
Ja, unbedingt. Und nicht nur an die Werbung denken, weil das da arbeiten, wo andere Urlaub machen, ist abgedroschen, sondern ans Produkt denken. Da ist die Branche gefordert, da ist der Gesetzgeber gefordert. Es ist einer der schönsten Jobs, die man haben kann. Und ich glaube, speziell auch rund um Villach gibt es einfach Riesenchancen, die wir haben, was besonders ist, diese Internationalität und die Lebensqualität, die wir hier bieten können. Und da müssen wir einfach auch immer dran denken, es ist ein Arbeitsmarkt und Märkte regeln sich nach Angebot und Nachfrage. Und das ist ein bisschen gekippt. Und ja, ich hätte es auch nicht gedacht, aber mir macht es eine Riesenfreude, dass wir uns jetzt mit solchen Themen auch beschäftigen dürfen.
Weil Sie gerade gesagt haben, eine große Chance, machen wir noch einen kurzen Sprung abschließend zum Thema Digitalisierung. Eine große Chance und zugleich das große Thema, das über den Köpfen vieler schwebt und auch ein bisschen Angst macht. Wo stehen denn die heimischen Unternehmer, was dieses Thema betrifft? Ich habe eine Zahl im Kopf, bitte korrigieren Sie mich, wenn sie nicht mehr stimmt. Etwa 1/3 sind auf Booking.com vorzufinden. Hat sich da schon etwas getan in der Zwischenzeit? Und wenn nicht, unter welchen Voraussetzungen kann sich da etwas tun? Herr Sind.
Der Großteil der relevanten Tourismusbetriebe, sagen wir es einmal so, weil man hat ja ganz unterschiedliche Staffelungen. Der Großteil der relevanten Betriebe ist über irgendeinen Kanal mittlerweile online buchbar. Das zeigt uns aber dann auch, wenn wir auf die Zahlen schauen, wir geben dann oft einmal auch so ein Suchen ein bei Booking, um zu schauen, wie viel finden wir denn. Das gibt uns dann oft einmal auch die Zahl, die realistisch ist für aktive Betriebe. Wer nimmt denn aktiv am Tourismusleben teil? Das schon. Aber den Rest, glaube ich, wird viel mehr der Markt regeln als der Unternehmer. Wenn Sie sich anschauen, wie die Menschen heutzutage ihren Urlaub planen, wie sie ihn buchen, wenn Sie ihr eigenes Buchungsverhalten anschauen, dann werden Sie sehen, wenn jemand sagt, naja, ich mag nicht online buchbar sein, wenn jemand zu mir will, dann wird er sich schon ein bisschen bemühen müssen. Dann wird es der Markt von alleine regeln, glaube ich. Wir bieten einfach nur möglichst viel Unterstützung über die Wörthersee-Akademie, über Schulungen, über das große Insider-Programm, einfach Maßnahmen und Unterstützung, wo wir sagen, wir helfen dir auf diesem Weg dorthin, wenn du willst, lieber Unternehmer. Wenn du sagst, es fällt dir schwer, du hast dich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt, wir helfen dir. Wir bieten dir auch Tools an. Es gibt ja auch über die Landesorganisation, über Ferratel, kostenlose Buchungsstrecken für die Betriebe, wo sie auch keine Provisionen dafür bezahlen müssen. Also eigentlich risikolos das Ganze. Und wenn ich das auf meiner eigenen Webseite einbaue, darum geht's nämlich am Ende des Tages, dann wird es funktionieren. Da versuchen wir zu unterstützen. Wir merken Bewegung, das wird immer besser. Und aber wir haben noch einen weiten Weg dorthin, weil die Macht ist da an den Gast übergegangen und nicht an die nicht auf der Betriebsseite.
Ist das Bewusstsein ausreichend da? Werden diese Hilfestellungen, die Sie angesprochen haben, angenommen?
Also ich halte das Thema Digitalisierung und die Beschränkung auf die Buchbarkeit für einen großen Fehler, den wir machen. Stimmt. Ja, weil die Buchbarkeit ist weitgehend gesichert und der Gast kommt schon zu uns. Gell? Das mag für individuelle Betriebe anders sein, die können wir beraten, denen können wir helfen. Aber die sonstigen Chancen der Digitalisierung, eben wie informiert sich der Gast während des Urlaubs? Habe ich ausreichend WLAN auf dem Campingplatz? In der Region, in den Innenstädten. Wie nutze ich die Digitalisierung, um mein Personal freizuspielen? Hier wieder ein Punkt, dass sie sich besser um den Gast analog kümmern können. Ich glaube, da liegt viel mehr brach. Booking.com und Co., das ist ein Wertschöpfungsthema für mich, ein Thema der Abhängigkeit, die immer mehr zunimmt. Aber das ist jetzt nicht so dringend erforderlich. Wir müssen bei der Digitalisierung auch größer und weiter denken.
Absolut,
ja. Wir haben da ja grundsätzlich auch die Herausforderung immer, baut man eigene Systeme für irgendwas oder sagt man, ich muss nur gewährleisten, dass über die Global Player, und in der Digitalisierung gilt ja oft so die Mentalität, the winner takes it all, also bleibt meistens nur einer, maximal zwei übrig, die relevante Player in einem Sektor sind, oder muss ich schauen, dass meine Daten, unsere Informationen, die wir haben, in der Tiefe, weil oft einmal sind die Global Player zwar in der Fläche gut, aber in der Tiefe nicht so, dass die an der richtigen Stelle ausgegeben werden, dass die an der richtigen Stelle gefunden werden. Es gibt ganz ein simples Thema, um das zu verdeutlichen. Wo finden Sie die besten Öffnungszeiten im Moment? Auf Google. Weil Google nicht nur die Öffnungszeiten per se über Google My Business mitnimmt, sondern auch Frequenzen misst über Mobilfunkdaten und Ähnliches, die sie zukaufen, wie viele Menschen im Moment an welchen Orten sind. Über die Frequenzen und über die Öffnungszeiten haben die validesten Daten, was das anbelangt. So, das heißt, unsere Verantwortung geht viel weiter noch. Nicht nur eigene Systeme zu haben und zu bewirtschaften, sondern auch sicherzustellen, dass bei den Global Player die Informationen dementsprechend ankommen.
Wir werden Unternehmen im besten Fall oder werden sie in der Zukunft eine Person brauchen, die dieses Thema abdeckt?
Ja. Jeder wird sich nicht einen leisten können, aber da wird das Schlagwort der Kooperation, glaube ich, gelten, oder?
Ja. Wir haben solche Menschen in den Regionen sitzen, gell? Also, oder sollten sie sitzen haben. Wenn du eine ausreichend große Region bist, kannst du das. Und die können natürlich auch den Mitgliedern helfen, der Tourismusverbände. Und da sind Kooperationsmodelle natürlich hilfreich. Nur die wenigsten Betriebe sind so groß, dass sie sich da genau einleisten können.
Wir enden mit einer Werbeminute sozusagen für Ihren touristischen Bereich. Der Winter steht an, es gibt viele Dinge sportlicher Natur oder erlebnistechnisch, die man erleben kann am Wörthersee und in der Region Villach, Farkasee, Ossiacher See. Nützen wir die Gelegenheit und präsentieren wir diese Dinge noch, die der Winter bietet, Herr Sint.
Das Highlight ist für uns sicher der Advent. Wir haben mittlerweile ein wirklich sehr, sehr schönes Angebot. Es hat auch Jahre gedauert, bis das wirklich zu greifen begonnen hat. Aber wir haben mittlerweile Adventmärkte, der in Velden ist bekannt. Aber auch Börtschach hat sich etabliert. Seit letztem Jahr gibt es in Maria Wörth eine sehr schöne Initiative. Wir haben einen Pyramidenkugel, einen wunderbaren Advent über den Wolken. Haben somit vier Standorte rund um den See und die Schifffahrt verbindet das Ganze miteinander. Es ist wunderschön. Den schwimmenden Adventkranz in Velden muss man gesehen haben. Und das Ganze einmal von oben vom Pyramidenkugel ist wirklich herrlich. Das ist eine sehr intensive Zeit, wenn man bedenkt, dass mittlerweile sehr, sehr viele Menschen zu diesen Adventmärkten kommen. Es ist eine Zahl. Wir haben an starken Tagen im Advent in Velden mehr Menschen im Ort wie bei der Fête Blanche. Das zeigt schon auch wieder so einen Paradigmenwechsel ein bisschen, oder? Das ist sicher das Highlight für uns und dann für alle Mutigen geht es eigentlich mit dem Sommer oder mit der Nutzung der Seen ja schon wieder los mit dem Neujahrsschwimmen. Und wir starten dann aber auch die Wandersaison gleich am zweiten Samstag im Jänner mit dem Thema des Wörthersee Extrem, wieder Wanderung rund um den Wörthersee, 62 Kilometer. Das ist jetzt schon bald voll. Also man wird sich bald um die Plätze bemühen müssen. Und man sieht, dass es andere Formen des Urlaubs gibt. Es kommen Leute aus Deutschland, aus der Schweiz, um daran teilzunehmen. Und das zu einer Zeit, wo man nicht dran gedacht hätte. Also es passiert was, gerade bis nach Weihnachten und bis über Neujahr hinweg. Und da gibt es genug zu tun. Und ja, wir freuen uns schon drauf auf eine sehr schöne und auch besinnliche Weihnachtszeit.
Die Minute voll ausgekostet. Herr Oberswischanak, viele genau. An den Falkasee und Ossihasi.
Also wir freuen uns auch sehr auf den Winter, beginnend damit, dass es ein überdachtes Laufband auf der Gerlitzen geben wird für die Kinder. Das habe ich mir als Familienvater immer gewünscht, gell? Wenn sie so gefroren haben, wäre ein Argument weniger gewesen, aufzuhören. Da freuen wir uns sehr drauf, das werden die Gäste lieben. Wir freuen uns sehr, dass die Kernkarte im Winter sich weiterentwickelt hat. Sind Thermenangebote jetzt dabei, zwar nicht all inclusive und immer, aber immerhin einmal. Die Bergbahn Gerlitzen hat auch nachgesteuert, man darf Sportgeräte durchaus mitnehmen und da ist schön weitergearbeitet worden, deswegen haben wir große Freude. Und auf den Advent freuen wir uns auch, weil der in Villach auch wunderschön ist, die Stadt im Licht und heuer natürlich mit dem Ö3 Weihnachtswunder die letzten 5 Tage vor Weihnachten, 120 Stunden live aus Villach. Und da freuen wir uns auch auf viele Tuvas-Angebote, weil das Ganze ist ja auch für einen guten Zweck und Ö3 sendet und wir müssen spenden. Und da sammeln wir gerade und ich glaube, das wird auch eine ganz schöne Sache für Gäste, aber auch für die Einheimischen, da tolle Künstler zu sehen und immer was loszuhaben.
Der Weg nach Villach und nach Klagenfurt und an dem Wörthersee natürlich lohnt sich, wie wir schon gehört haben. Ich sage Ihnen danke fürs Gespräch, für ein Resümee, was den Sommer betrifft und einen Blick in den Wintertourismus. Es bleibt jedenfalls spannend, auch mit den einigen Herausforderungen natürlich. Danke, Herr Sint, danke, Herr Obers.
Danke Ihnen.